Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. An den Mikrofonen sind wieder Markus Blaschke und Angela Simonsmeier und wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema ausgesucht, nämlich kortizoide Pilze. Und das ist ja eine Gruppe, mit der ich so ein bisschen bisher auf Kriegsfuß gestanden habe, weil ich als Praktikantin mal archivierte Rindenpilze, und das ist es letztlich, was es ist, was kortizoide Pilze sind, Rindenpilze oder Schichtpilze, also Pilze, die irgendwie einen flachen Fruchtkörper haben, flach auf dem Substrat ausgebreitet. Als Praktikantin musste ich da solche archivierten Proben untersuchen oder sollte die zusammen mit einer technischen Assistentin untersuchen, und die zu rehydrieren war eine Katastrophe und meine Schnitte waren immer zu dick und es war unsäglich. Insofern stehe ich mit denen so ein bisschen auf Kriegsfuß, aber Markus, vielleicht kannst du uns erstmal kurz umreißen, was genau verstehen wir jetzt eigentlich unter kortizoiden Pilzen, also diese, ich sag mal ganz grob gesagt, Rindenpilze. Was ist das eigentlich genau?
Ja, Rindenpilze betrifft das eigentlich schon ganz gut. Also es sind Pilze, die ähnlich wie eine Rinde auf einem Baum sind, also relativ flache Fruchtkörper haben. Die allermeisten von denen haben auch keine Struktur groß, also sind ziemlich glatt. Manche erinnern an einen Anstrich, als hätte jemand da also dick mit Farbe vielleicht was auf dem Holz aufgetragen. Viele dieser Pilze leben relativ unscheinbar, nämlich auf der Unterseite von Stöckchen, Zweigen, Stämmen, die im Wald verblieben sind. Andere sind ein bisschen auffälliger, weil sie durchaus auch mal sich auf der Oberseite oder an den Seiten oder an den Schnittstellen von Stämmen liegen lassen. Also in der Regel eine Gruppe von Pilzen, die man hier zusammenfasst, rein auf der Grundlage dessen, dass ihre Fruchtkörper halt relativ flach und an das Substrat angelehnt ausschauen.
Okay, also das hat jetzt gleich mal mit einem Missverständnis aufgeräumt, das bei mir irgendwie entstanden ist. Ich dachte immer, der Name Rindenpilz kommt daher, dass sie auf der Rinde wachsen, was ja an sich gar nicht der Fall ist, weil viele wachsen ja auf Holz. Aber ich dachte immer, daher kommt der Name, also Rindenpilz, weil sie wie eine Rinde wachsen. Das ist jetzt für mich schon mal, ich habe einen Fortschritt gemacht, sehr gut.
Ja, es ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt da einige Rindenpilze, die wachsen zum Beispiel nur auf Rinde. Es gibt aber auch eine ganze Reihe, die wachsen im Prinzip nur unmittelbar auf dem Holz. Und es gibt noch ein paar ganz besondere Arten. Dazu zählt der sogenannte Rindensprenger, ein Pilz, der von seinem Fruchtkörper völlig unscheinbar ist. Und erst wenn man so ein bisschen eingestiegen ist, dann kapiert man das. Der wächst zwischen Holz und Rinde und entwickelt sich dort also in diesem Schutzmantel zunächst mal. Und wenn er dann reif ist, dann sprengt er praktisch die Rinde auf und der Fruchtkörper wird frei und kann dann seine Sporen abgeben.
Es ist auch einer, den ich dann im Praktikum kennengelernt habe. Ich erinnere mich, das war einer der ersten, die du mir gezeigt hast, der Rindensprenger, genau. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Rindenpilzen, die auch so ein bisschen eine Oberflächenvergrößerung versuchen, ne? Also die so ein bisschen versuchen, so Röhren oder so gefaltete Strukturen zu bilden, richtig?
Ja, also Röhren im ganz strengen Sinne, dann würde man ja wirklich von Porlingen sprechen. Es gibt sicherlich so Übergänge, das ist richtig, weil es halt keine systematische Gruppe im strengen Sinne ist. Also wir finden hier Pilze aus ganz vielen verschiedenen Entwicklungsstufen. Das zeigten uns vor allem jetzt die neuen DNA-Tests immer deutlicher. Also dass diese Pilze keineswegs irgendwie eine homogene Gruppe sind, sondern sich aus ganz verschiedenen Richtungen entwickelt haben.
Dann muss ich jetzt mal, also da wir schon hier so langsam Richtung Taxonomie und so weiter wandern, womit haben wir es denn ganz grob taxonomisch zu tun? Also ich habe gelesen, dass wir hier eigentlich in erster Linie von Basidiomyceten sprechen, also von Ständerpilzen, korrekt?
Genau, das ist auf jeden Fall richtig. Also wir sind im Bereich der Ständerpilze, der Basidiomyceten, aber dort decken wir einen relativ großen Bereich ab. Also es gibt da sogar Arten, die gehören zu den sogenannten Russulales, also die gehören in den Bereich im weitesten Sinne mit den Täublingen, also Arten, mit denen man jetzt Rindenpilze zunächst mal vielleicht gar nicht in Verbindung bringen will. Wir haben welche, die haben eher gelartige Strukturen. Und was ganz wichtig ist bei den Rindenpilzen, dass wir zwar diese Grobeinteilung erstmal, es handelt sich hier vermutlich um einen Rindenpilz, mit dem Auge so gut erfassen können. Aber wenn wir uns dann mit den Arten wirklich detailliert auseinandersetzen wollen, zumindest in der Tiefe, dann hilft es nichts, dann müssen wir eben ans Mikroskop ran. Also die entscheidenden Strukturen, um nachher die einzelnen Arten ansprechen zu können, die sehen wir leider nicht mit dem bloßen Auge, sondern dann brauchen wir eben Hilfsmittel. Ein bisschen was geht schon mit einer Lupe. Da kann man schon manche Strukturen dann erkennen, wie so kleine Faserungen und so. Aber die wirklich richtigen Strukturen, die sehen wir hier also wirklich nur mit dem Mikroskop. Also das ist dann was für Leute, die abends viel Zeit haben und nach dem Spaziergang und ihrer Sammlung der Rindenpilze sich dann abends hinsetzen und mikroskopieren wollen.
Es ist aber eine sehr, sehr artenreiche Gruppe, oder? Also nach meinem Gefühl, wenn ich mir so Totholz anschaue, das im Wald liegt, dann habe ich da eine relativ große Variabilität an, ich sag mal, für mein Auge Rindenpilzen, die da so als Überzüge drauf wachsen und ich sag mal, viele davon sind weiß oder hell, also ist es, da ist ziemlich viel los, also mit flächig wachsenden, holzbesiedelten Pilzen, richtig?
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Die Gruppe ist sehr, sehr groß, also geht sehr, sehr weit. Es sind hunderte von Arten, schätze ich mal jetzt so, die wir vorfinden können. Und es gibt da Studien, insbesondere aus Österreich, von einem Mykologen, der sich da sehr drum bemüht hat, auch um diese Artengruppen. Und der zeigen konnte, dass beispielsweise an Fichten in den Hochlagen wahnsinnig viele Arten da sind. Und der Wolfgang Dämon, also dieser Mykologe, der da aktiv ist, der konnte zeigen, dass sogar, ja, diese kortizoiden Pilze, diese Rindenpilze in der gesamten Artenfülle gerade im Hochgebirge einen sehr entscheidenden großen Anteil haben. Das ist nicht überall so, aber insgesamt gesehen gibt es also wirklich sehr, sehr viele Arten. Also und man findet die halt übers ganze Jahr. Also mit Rindenpilzen kann man sich auch viel beschäftigen. Also da ist man nicht nur auf die echte Pilzsaison eingeschränkt. Natürlich, wenn es richtig gefroren ist, ist es nicht so üppig. Und man muss halt immer Hölzchen umdrehen.
Ja, wir hatten vorhin im Vorgespräch schon mal ganz kurz das angerissen. Wir sprechen ja hier von resupinaten Fruchtkörpern, also Fruchtkörpern, die krustenförmig und flach auf dem Substrat ausgebreitet sind. Und streng genommen die Fruchtkörper, die keinen abgehobenen Rand oder eine Hutkante bilden. Jetzt habe ich ja für mich immer so auch unter diese Rinden und Rindenpilze, unter diese Wuchsform die ganzen Schichtpilze mit einsortiert. Und da kriegen wir bei den Stereomarten, die ja oft so ein leichtes Hütchen auch bilden, eigentlich schon ein Problem, oder? Also liege ich da falsch, wenn ich diese Pilze da so mit dazu zähle? Oder muss ich eigentlich Rindenpilze und Schichtpilze relativ klar voneinander trennen?
Also da gibt es Übergänge. Man kann die nicht 1:1 hundertprozentig trennen, weil das eben diese morphologische Form alleine ist, die da sozusagen den Grenzwert macht. Also es gibt da Bücher über Rindenpilze, die schließen die Schichtpilze mit ein. Andere sind da strenger und trennen da genauer auf. Ein Punkt hatten wir vorhin noch kurz angerissen. Das war die Oberfläche selber dieser Pilze. Die allermeisten sind ja flach, aber es gibt da auch durchaus eben einige, die kleinere Strukturen ausbilden. Das sind einmal eben diese faltenförmigen Arten. Das finden wir zum Beispiel beim Hausschwamm, der auch mit zu diesen Rindenpilzen zu zählen ist, der also nicht flach ist, sondern seine Oberfläche insofern vergrößert, dass er eben so eine Faltenstruktur ausbildet. Wir haben aber auch durchaus einzelne Arten, die so kleine Pünktchen, die sich aus dem Substrat herausheben, aus dem Fruchtkörper selber, bis hin zu welchen, die so richtig kleine Stielchen oder Zähnchen bilden.
Sind die dann besser zu bestimmen oder ist das dann trotzdem ein Merkmal, wo man sagen muss, es ist sehr variabel und nehmen wir doch lieber das Mikroskop?
Ja, also man kommt nicht ums Mikroskop nachher rum, weil selbst dort ist die Fülle relativ groß. Also es gibt ein paar, die kann man vielleicht so anhand ihrer Farben ganz gut erkennen oder zumindest grob eingruppieren. Dazu gehört halt der blaue Rindenpilz, der du ja neulich auch entdeckt hast und der vor allem gerne auf Esche vorkommt und als sehr wärmeliebender Pilz gilt und von dem man auch sagt, dass er möglicherweise auch ein guter Indikator für die Entwicklung des Klimawandels sein könnte. Es gibt einen Pilz, das ist so ein schwefelgelber Rindenpilz, der in der Regel unten am Holz wächst und dann auch so eine faserige Struktur noch an den Rändern entwickelt und daran ganz gut erkannt werden kann. Und es gibt halt eine ganze Reihe von so fleischroten Pilzen, wo man auch anhand der Farben eigentlich schon ganz gut was sagen kann und vielleicht sogar die Art ansprechen kann, also aus dem Bereich der Zystidenrindenpilze. Und es gibt auch eine Besonderheit noch, ein Rindenpilz, der an der Tanne wächst. Und zwar ist da das Besondere, dass der selten am Boden überhaupt wächst, sondern in der Regel nur an Tannenzweigen, die oben in der Krone sind. Jetzt findet man natürlich ab und zu die auch unten auf dem Boden, nämlich dann, wenn zum Beispiel ein stärkerer Sturm war und diese angegriffenen Zweige abgebrochen sind und dann eben auf dem Boden liegend zu finden sind. Aber dort halten die sich nicht lange, da werden diese Fruchtkörper dann bald wieder zersetzt.
Okay, hast du irgendwie eine Vorstellung oder eine Idee, woran das liegt? Also es ist ja für einen Pilz eigentlich eher untypisch.
Aber der hat sich da angepasst an diese Struktur und ist eben nicht in der Lage, halt sich gegen andere Pilzarten dann unten auf dem Boden noch durchzusetzen. Aber oben, da ist es ihm gelungen, dieses frisch abgestorbene Holz sozusagen der Tanne zu besiedeln und der kommt damit ganz gut dann zurecht.
Also es sind ja relativ viele Rindenpilze relativ typisch für fortgeschrittenere Zersetzungsstadien. Ne? Also gerade so diese sehr flachen, strukturlosen Fruchtkörper, die findet man ja häufig, wenn das Holz schon entrindet ist und ein bisschen liegt, dann breiten die sich eigentlich relativ gut aus. Ist das so, ist da mein Gefühl richtig oder würdest du sagen, selektive Wahrnehmung?
Für die Mehrzahl würde ich sagen, okay, diese Tendenz wird sicherlich stimmen, aber man muss ganz klar sagen, rein ökologisch sind Rindenpilze relativ weit vorhanden. Also geht los mit Arten aus der Gattung, zum Beispiel Dendrotelle, die kommen nur an lebenden Bäumen vor, also am Stamm von lebenden Bäumen. Es gibt dann Arten, die sind ganz typisch für die ersten Zersetzungsphasen. Also fangen wir mal an von unserem Tannenpilz. Aber das setzt sich dann auch mit einer ganzen Reihe von weiteren Pilzen fort, die also gerade bei den frisch abgestorbenen Buchen zum Beispiel als erstes mal auf den Rinden erscheinen und sich dann dort ausbilden. Und das gilt ähnlich auch so für Zystidenrindenpilze. Die sind oftmals relativ früh noch da. Also, aber dann kommen natürlich eine ganze Reihe auch von Arten, die dann eher spezialisiert sind auf schon stärker zersetztes Holz und dann erst auftreten. Und was auch noch dazu gehört zu dem Ganzen ist, wir haben auch bei den Rindenpilzen die zwei wichtigsten Zersetzergruppen, nämlich Weißfäuleerreger und Braunfäuleerreger. Die allermeisten der Rindenpilze zählen wir zu den Weißfäuleerregern, aber ein paar typische Braunfäuleerreger, das sind so der wilde Hausschwamm oder der goldgelbe Feldling. Das ist so ein Pilz, der insbesondere an Nadelholz sehr auffällig sein kann, weil der wirklich so eine wunderschön goldgelbe Farbe ausbildet und dann eben auch so eine Faltenstruktur, also kein flacher Rindenpilz ist, sondern so eine schöne Struktur ausbildet.
Ja, da sind wir jetzt schon mitten beim Thema ökologische Einnischung, ne? Ich habe jetzt, bevor wir zu einem ganz spannenden Punkt kommen, der mich ja wahnsinnig interessiert, vorher möchte ich noch eine Frage stellen. Du hast vorhin gesagt, gerade im Hochgebirge gibt es da eine ganze Menge Vertreter. Gibt es unter den Rindenpilzen sehr viele Spezialisten, also die sich entweder auf eine Baumart spezialisiert haben oder auf Laub- oder Nadelholz oder auf eine bestimmte Höhenlage, oder haben wir es da in der Mehrzahl mit Generalisten zu tun?
Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt jetzt im Vorhinein, um zu gucken, wie da so die Literatur ist. Und die Tendenz ist, dass doch eine ganze Menge relativ unspezifisch sind. Das sind insbesondere die, die an stärker zersetztem Holz vorkommen. Je frischer das Holz ist, desto spezialisierter sind da Arten vorhanden. Da gibt es dann Arten, die kommen an einzelnen Gattungen von Baumarten vor. Und es gibt dann sogar einige Arten, die sind sehr spezifisch für einzelne Arten. Also es gibt da einen, der heißt Corticium quercicola. Und da steckt es ja schon im Namen drinne. Das ist also derjenige, der die Eiche liebt. Oder auch einer der Zystidenrindenpilze, Peniophora pini, der kommt an der Gattung der Kiefern vor. Oder die rötliche Peniophora limitata mit so einem Rand, also ganz charakteristischem Rand. Die gibt es nur bei der Esche. Und dann gibt es auch noch eine Verwandte, das ist die Peniophora rufomarginata. Die gibt es dann wieder nur bei Linden. Und insofern gibt es da so Spezialisierungen. Und natürlich im Zusammenhang mit der Holzzersetzung am Anfang sind noch viele spezifische Substanzen in den Hölzern da. Und die erfordern es dann, dass die Arten eher spezialisiert sind. Während später sind diese Inhaltsstoffe dann oft angegriffen und führen nicht mehr zu so einem, ja, Schutz, sage ich jetzt mal. Und da kommen dann mehr die breiter gefächerten Arten dann vor.
Okay. Darf ich mal ganz kurz zwischenfragen? Biscognauxia numularia, das ist doch dieses münzenförmige schwarze Dings da, was man oft auf heruntergefallenen Buchenästen oder Buchenstämmen so findet.
Aber das ist ein Ascomycet.
Ah, okay, okay.
Das ist kein Rindenpilz in dem Sinne. Okay, er erinnert vielleicht ein wenig daran. Aber wenn man da dann hinschaut, stellt man fest, nein, hier haben wir was mit was ganz anderem zu tun, einer Kohlenbeere, die zählt nicht dazu.
Okay, verstehe. Also das heißt, Rindenpilze ganz streng nur Basidiomyceten, selbst wenn etwas ausschaut wie ein Rindenpilz, aber Ascomycet ist, dann darf es nicht Rindenpilz genannt werden, korrekt?
Genau, genau.
Okay, verstehe. Ich habe in diesem Forschungsbericht aus dem Nationalpark Gesäuse, den ich gelesen habe in Österreich, habe ich außerdem gesehen, dass du zitiert wirst, Blaschkit als 2009, nämlich die Naturnähezeiger wurden da zitiert. Und da gibt es einen, Glyocystidium analogum. Also es gibt tatsächlich auch Rindenpilze, die Naturnähezeiger sind, richtig?
Ja, diese Liste, die ist ja offen gewesen. Da haben wir ja nicht nach spezifischen Fruchtkörperformen oder so geschaut, sondern wirklich nach Erfahrungen von Personen, ob es da eben auch unter den Rindenpilzen Arten gibt, die regelmäßig nur an stärkerem Totholz in naturnahen Beständen sozusagen vorkommen. Das war die Voraussetzung. Was der für eine Fruchtkörperform hat, das war ja in der Zusammenstellung nicht wichtig.
Okay, stehen auf eurer Liste viele Rindenpilze oder ist das eher so ein Einzelfall?
Ja, es sind ein paar, aber es sind nicht so wahnsinnig viele. Einer, der da auf jeden Fall dazugehört, das ist der Eichenmosaik-Schichtpilz. Das ist ja sogar ein mehrjähriger Pilz und der kann auch rein mit ein bisschen Erfahrung im Feld erkannt werden und ist daher auch sehr gut ansprechbar und auch aus meiner Sicht dann natürlich optimal für sowas geeignet.
Ja, hast du mir neulich gezeigt, ganz, ganz markanter Pilz. Okay, jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich wahnsinnig interessant finde, nämlich nicht alle Rindenpilze sind Totholzzersetzer. Das hattest du in irgendeiner Folge mal so in einem Nebensatz gesagt, da habe ich aufgehorcht, nämlich es gibt auch Rindenpilze, die Mykorrhiza ausbilden.
Ja, das gibt's auch. Es gibt ja einfach diese Fruchtkörperform, Rindenpilz, also als Fruchtkörper wachse ich einfach halt an einem Substrat empor. Und da gibt es also aus den Gattungen Pyloderma, Pylospora und auch einige aus der Gattung Cystotrema Und insbesondere, das ist so ein Grenzbereich, ob er dazu gezählt werden kann, zu den Rindenpilzen oder nicht, das ist die Gattung Turmentella, im Deutschen als Filzgewebe bezeichnet. Das sind so braune, ja, wie lockere Spinnenweben fast erinnernde, oftmals Fruchtkörper, die an den Stämmchen unten auf dem Boden wachsend ihre Fruchtkörper eben ausbilden. Und rein ökologisch sind das Mykorrhiza-Pilze. Also die haben ihre Verbindung mit verschiedenen Baumarten, Straucharten und versorgen die Bäume dort mit Nährstoffen und Wasser natürlich vor allem. Aber das geht auch noch weiter. Also bei einigen Atelia-Arten wissen wir, dass sie auch zusammen mit Algen wachsen, also im Prinzip so eine Art Flechten bilden dann. Und in der Literatur habe ich auch den Hinweis gefunden, leider kein konkretes Beispiel, dass es unter den Rindenpilzen sogar Pilzparasiten gibt. Also spezielle Rindenpilze wachsen immer auf anderen Pilzen drauf. In der Regel werden das auch wahrscheinlich Rindenpilze sein, aber da habe ich leider nicht mehr zu gefunden.
Ja, da ist mir auch zufällig einer untergekommen, nämlich Scopuloides rimosa, der feinwarzige Zystidenrindenpilz. Den hat wohl der Herr aus Österreich auf einem Felinus, also auf einem Feuerschwamm gefunden. Das fand ich ja höchst interessant. Ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe dazu leider nichts anderes gefunden im Internet, aber sowas gibt es tatsächlich auch. Ist allerdings eher selten in der Gruppe, oder?
Ja, das wird eher was Seltenes sein. Was aber durchaus auch dann vorkommt, ist eben, dass solche Rindenpilze, wenn es kein Holz gibt, durchaus auch mal auf Blättern, Farnen oder Moosen ihre Fruchtkörper ausbilden können. Und manche wachsen dann auch sogar vom Holz so auf andere Strukturen, die da eben auch da sind, um einfach ihre Oberfläche zu vergrößern. Also es muss nicht immer ganz streng jetzt am Holz die Rindenstruktur sein, die sie da ausbilden.
Die Mykorrhiza-bildenden Vertreter, sind das dann mehrjährige oder einjährige Fruchtkörper?
Ja, die ich davon kenne, glaube ich, dass das alles einjährige sind. Also die bilden das ihre Fruchtkörper aus und die vergehen dann auch. Die sind nicht besonders fest oder so. Also das ist eben bei dem Eichenmosaikschichtpilz, das ist ein richtig fester Pilz. Und die anderen, das sind so in der Regel eher so, ja, gewebeartige, spinnwebenartige Strukturen. Ich glaube nicht, dass die dauerhaft sind.
Die sind ja, also ich sag mal, Rindenpilze prinzipiell schwierig zu bestimmen, hast du schon gesagt. Glaubst du, dass wir da, was gerade was auch Verbreitungskarten und so weiter angeht, dass wir da eine schlechte Datenlage haben, was viele Rindenpilzarten angeht?
Ja, da ist es natürlich so, dass wir wirklich Spezialisten brauchen, die sich damit auskennen. Und wer sich eine Karte über Rindenpilzverbreitungen anschaut und zum Beispiel mal nach Bayern guckt, der wird feststellen, dass es im Coburger Raum eine wahnsinnige Fülle von Rindenpilzen geben muss. Die gibt's auch wirklich. Und wir haben andere Gebiete, die sind weiß. Das heißt aber keineswegs, dass es dort keine Rindenpilze gibt, sondern da fehlen wirklich die Spezialisten, die sich hinsetzen und sagen, ich kartiere das mal alles. Also da sind die Karten halt sehr geprägt davon, wo die Spezialisten schon tätig waren und unterwegs waren.
Okay.
Auf eine Geschichte möchte ich noch zum Mikroskopieren eingehen. Und das ist, worauf kommt es denn da so ganz grob drauf an? Und als erstes, wenn man von Mikroskopieren und Pilzen spricht, dann denken die meisten Leute ja allein erstmal an die Sporen. Klar, die Sporen können unterschiedlich sein. Da gibt es welche, die sind eher länglich wurmförmig. Da gibt es diese klassische Pilzspore, die eher so Richtung eiförmig ist. Wir haben ein paar Arten, die warzige Sporen ausbilden. Andere, die sind eher glatt. Einige sind mehr tropfenförmig. Es gibt sogar ein paar, die sind fast kugelrund. Die meisten sind übrigens einzellig. Aber es gibt doch noch eine ganze Reihe von anderen Strukturen, die man dann eben im Mikroskop suchen muss. Das fängt erstmal bei den Myzelien selber an. Viele Myzelien sind ja kleine Zellen, die hintereinander sind und ja so ein bisschen röhrenförmig ausschauen und eigentlich regelmäßig getrennt sind. Es gibt aber auch die sogenannten Skeletthyphen. Die sind relativ lang, wesentlich dickwandiger als die anderen. Also sorgen dafür, dass der Pilz dann, der Fruchtkörper, auch eine festere Struktur in der Regel besitzt und sind auch sehr selten unterteilt, also verhältnismäßig lange. Dann, ganz wichtig natürlich, sind die Basidien, die Mutterzellen, also an denen die Sporen entstehen. Und da gibt es dann auch unterschiedliche Formen, wie die aufgebaut sein können. Und in der Regel hat so eine Basidie ja 4 Sterigmen, das sind so kleine Stielchen, an denen die Sporen sich entwickelt haben. Aber es gibt dann durchaus eine ganze Reihe von Arten, einige auf jeden Fall. Da muss man dann diese Sterigmen zählen. Da stellt man nämlich fest, dass die auch mal vielleicht 6 oder, gibt, glaube ich, sogar ein paar, die haben sogar 8 Sterigmen in der Regel. Also da findet eine vermehrte Teilung noch der Sporen statt. Und dann kommt eigentlich das Highlight, wenn man sich beschäftigt mit diesen Rindenpilzen. Und das sind die sogenannten Zystiden. Das sind in der Regel so längliche Zellen, die auch besonders groß sind im Verhältnis zu vielen anderen. Und von denen gibt es also sehr viele unterschiedliche Formen. Die einen sehen mehr ein bisschen keulenförmig aus, die anderen mehr wie so ein Spieß. Dann gibt es einige Zystiden, die haben besondere Flüssigkeiten, Füllungen da drinne. Man geht davon aus, dass das wahrscheinlich für bestimmte Nährstoffansammlungen wichtig ist. Es gibt einige dieser Zystiden, die sind ähnlich wie die Hyphen nochmal unterteilt, septiert. Und dann sind einige dieser Zystiden auch mit Kristallen besetzt. Und da gibt es dann welche, die eben regelmäßig besetzt sind, einige, die nur an bestimmten Teilen besetzt sind und sogar einige, die besitzen die Kristalle wie so ein Stern oben an der Spitze. Und das sind dann so die Merkmale, nach denen man suchen muss. Und dafür ist es eben oftmals wichtig, dass man schöne, dünne Schnitte hinbekommt. Und dafür braucht man keineswegs unbedingt Hightech, so wie das möglicherweise in vielen Laboren ist. Und dann die Pilze, weiß ich nicht, wenn man da wirklich Top-Aufnahmen machen will, dann muss man die auch einbetten und dann werden die mit einem Mikrotom ganz sauber geschnitten. Nein, oftmals kriegt man das durchaus mit einer ruhigen Hand, auch mit einer Rasierklinge hin. Okay, die Rasierklinge sollte nicht zu stumpf sein. Und da kann man eigentlich auch schon ganz gute Schnitte mit hinbekommen.
Okay, ich glaube, ich sollte mein Trauma mal angehen. gibt es einen Farbstoff, den du empfehlen kannst? Also wie sollte man die anfärben? Mit welchem Substanz sollte man die anfärben, die Schnitte?
Ich setze relativ wenig Farbstoff ein. Was sich hin und wieder bewährt, ist Kongorot. Okay. Aber mehr setze ich gar nicht groß ein. Gut, manchmal muss man prüfen, ob es eine Verfärbung zum Beispiel mit Melzer gibt. Also ob die Amyloide Verfärbungen haben oder Dextrinoide. Da brauche ich also ein Jod, das ich zugebe. Aber das ist jetzt eigentlich nicht Färbung im Sinne, dass ich jetzt da spezifisch was anfärben möchte, sondern da muss ich einen Test machen, ob es eine Reaktion gibt, ja oder nein.
Okay.
Also das ist das, was ich noch an Chemikalien verwende. Auf eins muss ich aber noch zurückkommen, ganz am Anfang. Du hast ja gesagt, dass du da so enttäuscht warst am Anfang. Also was noch wichtig ist, ist, dass man, wenn die eingetrocknet waren, was man bei Rindenpilzen halt häufiger macht, man sammelt die draußen und dann lässt man die durchaus erstmal trocknen, damit nämlich die Fruchtkörper später noch gut untersucht werden können. Und da kann man die oftmals dann nicht mit Wasser wieder anfeuchten, sondern da braucht man dann eine Chemikalie, in der man das auflöst.
Okay, welche wäre das?
Also man verwendet dafür KOH, dann allerdings nur ganz schwach 3%ige Lösung, ist da vollkommen ausreichend.
Okay, verstehe. Das ist ein guter Tipp. Ich werde bei Gelegenheit mal mich dran wagen, wenn ich mich seelisch-moralisch genügend darauf vorbereitet habe. Jetzt zum Schluss die Gretchenfrage. Welchen Bestimmungsschlüssel oder gibt es Literatur, die du zu kortizoiden Pilzen empfehlen würdest?
Schwierige Frage. Also ein Buch, das mir da natürlich sehr ans Herz gewachsen ist, leider nicht mehr ganz, ganz aktuell, das ist wirklich dann Pilze der Schweiz, der Band 2, die Nicht-Blätterpilze. Also die Rindenpilze zählt man zu diesen Nicht-Blätterpilzen im weiteren Sinne, also wo dann auch noch die Porlinge und die Keulenpilze und die Bauchpilze mit drinne sind. Leider hat sich halt an der Nomenklatur einiges geändert und das Buch hat halt auch irgendwann seine Grenzen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Rindenpilze, 200 werden die da sicherlich drinne haben, schätze ich mal. Was es dann noch gibt, das ist einmal Literatur aus Skandinavien, ist aber auch in unseren Breiten zu gebrauchen. Da können wir dann noch einblenden, die Autoren. Mhm. Und dann auch jetzt ein paar Jahre alt, aber noch relativ frisch, das ist aus der Reihe Fungi Europaei Corticiaceae Sensu Lato. Aber das ist dann schon wirklich ein sehr mächtiges, kräftiges Buch, aber mit tollen Zeichnungen, Bestimmungsschlüsseln. Und das ist von einer Mykologin, der Frau Bernie Ciccia und Herrn Gorchon aus Italien zusammengestellt worden. Englischsprachig, mit Fotos und mit Zeichnungen. Okay. Aber das ist wirklich was jetzt für absolute Spezialisten. Okay. Das ist dann schon ein riesiger Wälzer.
Ja, was ich noch hier liegen habe, ist die Großpilze Baden-Württembergs, Kriegelsteiner, der Klassiker. Der hat im Band 1 auch einen Bestimmungsschlüssel für Rindenpilze drin.
Genau, damit kann man auch schon sehr viel machen.
Ja, dann würde ich sagen, wir sind am Ende für heute. Das war eine sehr, sehr informative Folge, auch für mich. Ich werde bei Gelegenheit mich da mal etwas versuchen reinzufummeln in diese corticoiden Pilze. Das Buch mit 7 Siegeln. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Tag und genießt das schöne Wetter. Ja, liebe Grüße aus Bayern.
Tschüss. Macht's gut.